Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Nach vielen Monaten der Corona-Pandemie kommen nun wieder vermehrt Touristen nach Israel. Die Maskenpflicht ist aufgehoben. In der Altstadt von Jerusalem ist es wieder lebendig geworden. Jüdische Feste wie Bar Mitzwa dürfen wieder an zwei Tagen der Klagemauer stattfinden. Katholische Pilger besuchen verstärkt die Grabeskirche. Muslime beten wieder im Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee in der Altstadt von Jerusalem. Die Händler verkaufen wieder Gewürze und Souvenirs. Und in Israel ist die Kunstszene aktiv. Und auch die Restaurants haben wieder geöffnet. Meine Kollegin Nadja Satter war gerade vor Ort und hat all diese Eindrücke und Begegnungen festgehalten.
Der Kado ist die römische Hauptstraße, die von Norden nach Süden Jerusalem durchquert. Jerusalem hat sogar zwei Kadinis.
Erklärt mir die Kunsthistorikerin Katharina Palmberger von der Hebrew University. Wir gehen den Kado entlang. Viele Händler verkaufen hier ihre Waren, Souvenirs für Touristen. Und auch Nüsse und Gewürze, die Einheimische nutzen, sind hier zu finden.
Das Spannende da in Jerusalem ist auch wieder, dass die Geschichte so lang zurückgeht, dass dieser Kado, auf dem wir laufen, die Römer belaufen haben und dann in der Kreuzfahrerzeit auch noch so genauso genutzt wurde. Und die Kreuzfahrer haben dann eine Decke drüber gebaut, ein Gewölbe. Also wir laufen auf einem römischen Kado mit einem kreuzfahrerzeitlichen Dach.
Erzählt sie, während wir weitergehen.
Und jetzt wird's laut. Baustelle, wie immer. Das ist auch so ein Ding. Jerusalem ist nur Baustelle, eine riesige Baustelle.
Wir machen einen Halt an den Säulen. Das sei der byzantinische Teil des Kado.
Die Hauptlast der Stadt lag etwas weiter im Norden von hier und Justinian hat hier den Kado noch mal neuer gemacht. Man sieht noch ein paar Säulen, die man wieder aufgerichtet hat, mit netten, hübschen Kapitellen, die man so ins 6. Jahrhundert datieren kann, wenn man das unbedingt möchte. Und die Säulen dienen dazu, ein Dach zu halten, ganz klassisch, damit man auch von Sonne und Regen geschützt ist.
Wir schlendern weiter durch den Kado und finden ein Abbild dessen auf der Kopie eines Fußbodenmosaiks, dem Madaba-Mosaik.
Das ist eben in Madaba, in der Kirche von St. Georg. Das ist ein Fußbodenmosaik aus einer Kirche, die um 600 entstanden ist. Und dieses Fußbodenmosaik stellt die Welt dar. Und wir sehen den Ausschnitt von Jerusalem, also wir sehen eine Karte von Jerusalem. Also wir sehen hier den Kado, durch den wir gerade gegangen sind, in diesem Mosaik wiedergegeben. Und dann haben wir in der Mitte ein großes Gebäude, das vom Kado weggeht. Man kann ein paar Giebel erkennen und eine runde Kuppel. Das ist die Grabeskirche.
Bevor wir die Grabeskirche besuchen, möchte ich noch die Klagemauer sehen. Auf dem Weg dahin begegnen wir Menschen, die Hochzeit oder Bar Mitzwa feiern.
Die Klagemauer ist Teil der Umfassungsmauer des Podiums, auf dem der jüdische Tempel stand. Es ist also relativ abstrakt, die Klagemauer wirklich mit dem Tempel in Verbindung zu bringen. Die Geschichte geht so, dass König Herodes einen neuen Tempel bauen wollte und um diesen Tempel schön in Szene zu setzen, hat eine riesige Plattform dafür erneuert und gebaut. In kleineren Versionen war die vorher schon da. Und hat dann da im Zentrum dieser Plattform seinen Tempel errichtet. Der Tempel wurde vom römischen Feldherrn Titus 70 nach Christus zerstört und seitdem auch nicht wieder aufgebaut. Jedenfalls nicht im jüdischen Sinne.
Dass dieses Stück zur Klagemauer wurde, liegt an der Zugänglichkeit. Sie war offen und so konnte sie immer berührt werden.
Wir haben einen Pilgerbericht von der sogenannte Pilger von Bordeaux. Der kam im Jahr 333 nach Christus nach Jerusalem und hat da beschrieben, wie die Stadt aussieht. Und schon der hat gesagt, dass es da eine Stelle gibt, an der die Juden sich versammeln, um den Verlust des Tempels zu beklagen. Also da ist dieses Klagen schon im Spiel. Und ja, es ist heute immer noch so, die Klagemauer ist der Ort, der dem Tempel, dem seit Titus 70 nach Christus zerstörten Tempel, am nächsten ist. Und deswegen ist es die wichtigste Synagoge in Jerusalem geworden.
Es fällt auf, dass wir direkt an der Klagemauer hauptsächlich Männer sehen. In diesem Zuge sprechen wir über die Women of the Wall-Bewegung.
Es gibt eine Reihe Frauen, die nicht damit einverstanden sind, sich den sehr, sehr strengen Regeln der orthodoxen Bedingungen zu beugen. Und vor allem wollten diese Frauen, die sich als, auch als Rabbinerinnen ausbilden haben lassen, die wollten die Tora lesen an der Mauer, wie das üblich ist in einem Synagogenbetrieb. Weil die Klagemauer selbst aber eine ultraorthodoxe Synagoge ist, ist es den Frauen nicht erlaubt, aus der Tora zu lesen. Und dementsprechend führt es zu Spannungen, wenn dann Frauen, da gibt es ganz irre Geschichten, wie die das versteckt nach vorne schmuggeln, um da dann drin zu lesen. Es ist aber so, dass es immer wieder zu Vorfällen kommt, dass wenn die Frauen das dann gemacht haben, also sie gehen in ihrem Frauenteil an die Mauer, sie fangen an, in der Tora zu lesen. Und die Zuständigen der Klagemauer-Synagoge haben dann die Polizei gerufen. Die Polizei hat diese Frauen dann zum Teil verhaftet. Und das ist natürlich eine irrwitzige Geschichte, wenn die Polizei kommt, um betende Frauen zu verhaften.
Die Women of the Wall-Bewegung wurde im Gesamten von Erfolg gekrönt. Es gibt nun einen Bereich an der Klagemauer, an der die Frauen beten können, der gerne auch von Paaren besucht wird. Aktuell allerdings ist der Bereich aufgrund eines archäologischen Unfalls gesperrt. Für muslimische Frauen ist das Beten auf dem Tempelberg einfacher. Sie dürfen sowohl im Felsendom als auch in der Al-Aqsa-Moschee beten.
Der heutige Felsendom, der ungefähr da steht, wo wahrscheinlich der Brandopferaltar des jüdischen Tempels war, der hat den Anspruch, die Wiedererrichtung des jüdischen Tempels zu sein. Also Abd al-Malik, der den gebaut hat, 692, hat darüber geschrieben, dass er mit diesem Gebäude den Tempel eben wieder aufgebaut hat.
Der Felsendom ist also für muslimische Frauen und muslimische Männer zugänglich. Viele Nichtmuslime würden gerne einen Blick in den Felsendom und in die Al-Aqsa-Moschee erhaschen. Doch sie benötigen eine Sondergenehmigung der islamischen Waqf-Behörde, die die muslimischen Heiligtümer auf dem Tempelberg beaufsichtigt. In der Grabeskirche werden wir angesprochen.
Ja, hallo, ich bin Franziskanerpater Jakobus Maria und lebe seit einem Jahr hier in der Grabeskirche und bin für die abendländische, das heißt die katholische Kirche, hier in Israel. Wir sind 8 Brüder aus 8 Ländern, aber auch das ist spannend.
Kommen viele Besucher?
Seit 1. März ja wieder, voll und wir freuen uns. Wir haben darauf gewartet, nach fast gefühlt 1000 Jahren und wieder tolle Zeit.
Ja, in der Grabeskirche sind alle wieder da, Pilger und Touristengruppen. Sie kommen und gehen.
Die Grabeskirche ist ein wahnsinnig faszinierendes Konstrukt für eine Kunstgeschichte der letzten 2000 Jahre. Es ist aber kein wirklich religiöser Ort, dafür gibt es in Jerusalem ganz andere. In der Grabeskirche ist es mehr so, dass man auf kunsthistorische Entdeckungsreise geht nach jeder Ecke, um die man kommt. Und jeder Stein, den man sieht, erzählt eine neue Geschichte.
Wir gehen ein paar Treppen hoch.
Wir schauen jetzt auf den Salbungsstein runter und das ist auch eine ganz interessante Sache. Wenn man heute, also der Salbungsstein, die Geschichte dazu ist, Jesus stirbt am Kreuz, er wird abgenommen, dann auf diesen Stein gelegt, dort eingesalbt, um dann gesalbt und in Tücher gewickelt ins Grab gelegt zu werden. Das ist die biblische Geschichte. Das, was wir hier tatsächlich haben, ist eine der jüngsten Veränderungen innerhalb der Grabeskirche überhaupt. Der Stein liegt hier nämlich erst seit nach einem Brand 1808. Aber damals haben die Griechen nochmal ganz schön viel, griechisch-orthodoxe Kirche nochmal sehr viel verändert innerhalb der Grabeskirche. Unter anderem haben sie diesen Stein dort installiert. Heute sieht man, dass der extrem gut angenommen wird.
Die Menschen bleiben stehen. Sie berühren ihn mit ihren Händen. Sie legen Tücher auf den Salbungsstein. Sie nehmen sie mit als Andenken für sich selbst oder auch für ihre Lieben zu Hause. Die Altstadt von Jerusalem hinterlässt viele Eindrücke. Unweit der heiligen Stätten am Remes Square befindet sich zum Beispiel die Skulptur Car in the Sun, Auto in der Sonne. Die Skulptur aus Glasfaser sieht aus wie ein Auto, das mit Stoff verdeckt ist. Der israelische Künstler Gabriel Klasmer ist 72 Jahre alt und gilt als einer der renommiertesten Künstler des Landes. Seine letzte Ausstellung endete vor wenigen Tagen in Jerusalem. Den ehemaligen Dekan der Kunstakademie, Hamid Rasha Beitberl, treffe ich in seinem Atelier.
When I was an art student, we just came back from the army.
Als ich auf die Kunstakademie ging, kam ich aus der Armee. Das war in den 70er Jahren. Mein Studienkollege Sharon und ich waren wie die britischen Künstler Gilbert und George. Wir haben damals die politische Situation in Israel stark kritisiert. Das war noch vor dem Yom Kippur-Krieg. Eines der ersten Dinge, die wir gemacht haben, es gab eine Parade, die israelische Armee zelebrieren sollte. Wir waren dagegen und haben uns mit den Studenten der Kunstakademie zusammengefunden und sind die Straßen Jerusalems entlang gelaufen. Wir haben gegen die Armee demonstriert. Manche von uns wurden verhaftet, aber das hatte keine Konsequenzen und wir haben unsere Position verdeutlicht.
Gabriel Klasmer war Teil einer Show im Nationalmuseum Israels.
In a later stage we were part of a group show in the Israeli Museum.
Wir haben die Arbeit arabische Arbeit auf Hebräisch Abu Dharabi genannt. Umgangssprachlich bedeutet das schlechte Arbeit, also abwertend für die Arbeit von Arabern. Die Mauer allerdings war perfekt gearbeitet und wir haben die Namen und Fotos der Arbeiter aufgehängt, die sie gebaut haben.
And we hang their names and the pictures of the people that worked it, and that's what it meant to say, you know. The art scene and the art bubble in Israel always was very left-wing.
Die Kunstszene war schon immer sehr linksorientiert und wir haben schon immer die Konservativen provoziert. Das ist immer noch so. Erst vor kurzem wurde das Museum in Ramat Gan in Tel Aviv geschlossen.
Just recently the Ramat Gan Museum was closed, was shut.
Der Zusammenhalt unter den Künstlern ist groß, nachdem der israelische Künstler David Reb ein Gemälde mit den hebräischen Worten Jerusalem of Shit im Museum in Tel Aviv ausstellen wollte, war er gebeten worden, dieses zu entfernen. Daraufhin zogen weitere 47 Künstler ihre Gemälde zurück. 2 Stunden Bahnfahrt an Haifa vorbei befindet sich die Hafenstadt Akkon. Malerisches Blau, umgeben von alten Mauern und eine frische Meeresbrise, laden zum Entspannen ein. Direkt am Hafenturm befindet sich das Restaurant Hummus Alabit Abu Hamid. Hier in Israel macht der 24-jährige Student Yannick Wagner Urlaub und schwärmt.
Sehr liebevolle Menschen hier getroffen und ja, sehr spannend, wie wirklich auch alle so nah beieinander sein können, weil es in den deutschen Medien doch auch immer anders porträtiert wird und wir ein ganz anderes Bild davon haben, wie es hier eigentlich wirklich ist. Also das ist mein Gefühl, was ich jetzt hatte seit diesen 2 Wochen, die ich jetzt in Israel war, dass es doch auch irgendwo anders ist und wir da irgendwo ein sehr ein Bild von nur einer Perspektive auf die ganze Situation haben. Und wenn man mit den Leuten hier spricht, dass die es doch auch irgendwo anders sehen und gerade der Palästina-Konflikt auch nicht so präsent ist in den Köpfen, wie es immer im Westen wie es immer scheint. So, und das ist doch was ist, womit die Leute jetzt auch schon ja, irgendwo leben müssen und was sich irgendwo auch jetzt hier ja, eingegliedert hat. So. Und
auch der Restaurantbesuch wird sicherlich schöne Erinnerungen hinterlassen, denn diese sind der Besitzerin Ariane besonders wichtig.
The name of the restaurant is Hummus Al-Abid Abu Hamid. I give the name of my father.
Das Restaurant heißt Hummus Al-Abid Abu Hamid, wie mein Vater. Ich habe es ihm gewidmet, der 78 Jahre lang hier war. Die Liebe für das Essen hat er mir vererbt, vor allem die Liebe für das arabische Essen. Die Ideen für die Gerichte stammen aus unserer Kindheit und aus unseren Reisen. Mein Vater hat immer gesagt, du wirst dich immer an das Essen erinnern, das wir beim Reisen essen. Als ich dann später ins Ausland ging, habe ich immer die einheimische Küche aufgesucht. Das war mir sehr wichtig. Es gab mir die Möglichkeit, die Menschen besser kennenzulernen und zu berühren. Und ich hatte den Wunsch, den Touristen in Akku unser typisches Essen, die arabische Küche, weiterzugeben. Daran sollen sich die Gäste erinnern, an die einheimische Küche.
It's always will bring them back in their memory to Akko.
Vor 7 Jahren hatte sich die Köchin mit der Entscheidung, Kulinarisches aus Akkon anzubieten, schwer getan.
After 1 year, I start to bring more Arabic food, not just Akko food.
Nach 1 Jahr habe ich arabisches Essen angeboten, nicht nur das typische Akko-Essen. Die Gäste waren nicht so sehr an der lokalen Küche interessiert. Sie wollten ein Schnitzel, Fleisch, Fisch. Also habe ich lange darüber nachgedacht, wie ich den Leuten meine Küche nahebringen und trotzdem überleben kann. Dann habe ich das Risiko gewagt und ich habe mich aus der arabischen Küche bedient. Reis, Zwiebeln, Tomaten, Auberginen mit Hummus. Die arabische Küche ist sehr vielfältig. Wer kein Fleisch mag, hat hier eine große vegetarische Auswahl. Dieses Essen bedeutet mir sehr viel und ich gebe mir viel Mühe, es zuzubereiten und allen anzubieten.
to work hard about this menu that will be always what I make.
Die letzte große Herausforderung war die Corona-Pandemie.
I closed in the Corona when
in der Corona-Zeit musste ich mein Restaurant schließen und danach habe ich es 3 Tage pro Woche geöffnet. Meine Gäste sind normalerweise nicht von hier, meine Gäste kommen überwiegend aus dem Ausland. Aber die Juden sind zum Essen hierher gekommen. Die Araber essen das zu Hause, sie brauchen es nicht zu probieren. So konnte ich überleben.
So I could survive.
Immer mehr Touristinnen und Touristen reisen nach langen Zeiten der Pandemie wieder nach Israel. Meine Kollegin Nadja Satter hat uns frische Eindrücke vor Ort mitgebracht.